Literatur im Betrieb mit Erika Tomalla und Mladen Gladic.
Herzlich willkommen bei Literatur im Betrieb. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Büchern und vor allem mit dem, was sie möglich macht. Ich bin Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft an der LMU München.
Und ich bin Mladen Gladic, ich bin Feuilleton-Redakteur bei der Welt. Heute beschäftigen wir uns mit einer Instanz oder Institution des Literaturbetriebs, die aus einem Thriller stammen könnte, wenn man den Beschreibungen glaubt. Unsichtbar, aber sehr wirkmächtig. Und dann heißen die auch noch Agenten. Es geht heute um Literaturagenten und Agentinnen, die zwischen Autoren und Verlagen stehen. Teilweise ist das ein gutes Miteinander, teilweise hört man von Reibungen. Das sind Dinge, die wir heute mit einer der renommiertesten Literaturagentinnen Deutschlands, Elisabeth Ruge, besprechen wollen. Zunächst aber wie immer ein Blick in die Vergangenheit.
Der Blick zurück. Ja, und dieser Blick zurück führt uns in die 30er Jahre. Da ist Heinrich Mann in die USA emigriert. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein berühmter Autor, aber ein Machtloser. Er hat viele Bücher geschrieben und einen bekannten Namen, aber der amerikanische Buchmarkt funktioniert nach anderen Regeln. Er spricht die Sprache kaum, kennt die Verlage nicht und er hat fast kein Geld. Und in dieser Situation tritt Barthold Vlees auf den Plan. Vlees ist ein Agent, der aus Holland in die USA emigriert ist. Er ist Jude und er spezialisiert sich auf exilierte deutschsprachige Autoren. Er vertritt sehr viele heute bekannte Autoren, Thomas Mann, Josef Roth, Irmgard Keun, und er bietet eben auch Heinrich Mann seine Hilfe an. Was dann allerdings folgt, ist kein glamouröser Durchbruch, sondern eine jahrelange zähe Vermittlungsarbeit. Vlees schreibt unzählige Briefe an Verlage, verhandelt Honorare, organisiert Vorabdrucke, wirbt für alte und neue Projekte. Der große Erfolg in den USA bleibt für Mann trotzdem aus. Aber ohne Agenten wie Vlees wären Heinrich Manns Werke und die vieler anderer deutscher Autoren im amerikanischen Exil kaum veröffentlicht worden. Ohne Agent hätte es oftmals keine Verträge, keine Übersetzungen und keine Einnahmen gegeben. Agenturen haben damit, gerade in Zeiten von Krieg, Exil und Vertreibung, wesentlich zur Internationalisierung der Literatur beigetragen. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, dass Literaturagenturen in diesen Exilzeiten und in Zeiten des Kriegs wahnsinnig wichtig werden. Das sieht man an ganz unterschiedlichen historischen Punkten. Und tatsächlich beginnt der große Aufstieg der Literaturagenturen ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Grunde sind sie aber älter. Was hättest du denn gedacht, Mladen, wann es die erste Literaturagentur gab?
So im Allgemeinen geht man ja davon aus, dass das etwas ist, was aus Amerika stammt. Ich glaube aber, neuere Forschungen haben gezeigt, dass die erste wirkliche Literaturagentur im 19. Jahrhundert schon eröffnet wurde, und zwar in Berlin.
Genau, also es gibt so einige sehr berühmte frühe Agenturen. Eine davon ist die von A.P. Watt in Großbritannien. Die wurde 1875 gegründet. Es gab aber tatsächlich schon 1868 in Berlin die Agentur von Otto Löwenstein. Die hieß Büro für Vermittlung literarischer Geschäfte und hatte sehr unterschiedliche Aufgaben, die teilweise heute auch schon sehr modern sind. Also Vermittlung von Manuskripten ist ein Punkt, aber diese Agentur schlichtet auch Streitfälle. Sie sucht teilweise nach Wohnungen. Also sie tut sehr, sehr viel für die Autorinnen und Autoren.
Interessanterweise treten Agenten dann auf den Plan, wenn Literatur marktgängiger wird, so scheint es. Das 19. Jahrhundert ist so eine Zeit. Die von dir genannte Agentur hat sich sehr darum gekümmert, den Kontakt zwischen Feuilletons und Autoren herzustellen auch, nicht wahr?
Genau, das stimmt. Also dass viele Autoren und Autorinnen anfangen, auch ihre Texte zweit und dritt zu verwerten. Also sie veröffentlichen sie erst in der Zeitschrift oder in der Zeitung und dann vielleicht nochmal buchförmig. Also das sind dann oft so mehrfache Verwertungswege. Und da werden Agenturen sehr wichtig. Und sie versuchen natürlich tatsächlich, die Stellung der Autoren im Betrieb zu verbessern und ihnen bessere Honorare zu verschaffen. Das ist auch ein Grund dafür, warum Agenturen sehr, sehr früh in der Kritik standen, dass sie eigentlich so Zwietracht stiften zwischen Verlagen und Autoren, weil sie ja dieses Vertrauensverhältnis beschädigen.
Zuerst ist die große Zeit der Agenturen dann aber tatsächlich nicht Deutschland, sondern eher der angelsächsische Bereich, nicht wahr?
Mhm. Genau, also in den USA und England entstehen im späten 19., frühen 20. Jahrhundert sehr viele Agenturen. Es gibt allerdings auch im deutschsprachigen Raum eben schon eine sehr florierende Geschichte der Agenturen in der Vorkriegszeit. Und ja, man hat das jetzt schon ein bisschen gesehen an diesem Beispiel von Barthold Flees, der in die USA emigriert ist. Es gibt eben diese riesige Zäsur durch vor allem den Zweiten Weltkrieg dann, weil viele Agenturen von Juden und Jüdinnen geführt werden, die dann ins Ausland gehen. Ja, und dadurch gibt es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, einen riesigen Einbruch.
Genau, und der eigentliche Ort, an den solche Agenten oder Agentinnen zurückkehren, eigentlich der Ort, an dem deutschsprachige Literatur wieder groß wird nach dem Krieg, ist ja nicht Deutschland, auch nicht Österreich, sondern die Schweiz.
Ja.
Da ist zum Beispiel die Agentur von Ruth Liebmann zu nennen,
genau.
Die ganz berühmt geworden ist.
Ja. Ja, Ruth Liebmann ist eine der großen Agentinnen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und eben sehr wichtig gewesen für die Internationalisierung deutschsprachiger Literatur einerseits in den, ja, im internationalen Raum, aber gleichzeitig hat sie auch viele amerikanische Autoren, Autorinnen im deutschsprachigen Raum dann wieder bekannt gemacht oder überhaupt an erster Stelle bekannt gemacht. Also tatsächlich ist es so, dass die Schweiz dann ein sehr wichtiger Umschlagsplatz wird. Da gründen sich mehrere große Subagenturen, müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also es gibt ja unterschiedliche Agenturtypen und diese Agenturen, die sich vor allem auf internationale Rechte, Übersetzungen, Lizenzen konzentrieren, die sind dann in der Schweiz sehr, sehr wichtig. In Deutschland geht das so ein bisschen später los dann mit den Agenturen.
So ab den 70er Jahren, sagt man, oder?
Genau, da gibt es so die ersten Gründungen dann und dann geht es relativ schnell los, also mit sehr vielen Gründungen in den 80er Jahren und vor allem in den 90er Jahren dann. Es gibt allerdings 1990 schon um die 90 Agenturen in Deutschland, also eine durchaus beträchtliche Zahl, die dann nochmal Anfang der 2000er ein bisschen einbricht, aber doch relativ stabil ist. Also es gibt nach wie vor eine große Bedeutung von Agenturen und sagen die Vorbehalte, die es lange gab gegenüber Agenturen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass sie Zwietracht stiften, dass sie das Vertrauensverhältnis beschädigen zwischen Autor und Verlag. Diese Vorteile, glaube ich, sind mittlerweile eigentlich weitgehend aus dem Weg geräumt und es ist völlig selbstverständlich, dass die meisten Autorinnen und Autoren über Agenturen an den Verlag kommen und nicht, indem sie einfach Manuskripte einreichen.
Ja, vielleicht können wir gleich mit unserem Gast nochmal darüber sprechen, warum gerade seit den 1970er Jahren und dann ganz stark in den 1990er Jahren und nach der Jahrtausendwende Agenturen so wichtig wären. Das hat sehr viel mit Umstrukturierung auch im Verlagswesen zu tun.
Ja.
Jedenfalls spricht man heute schon davon, dass Agenturen eine unheimliche Machtposition haben im Literaturbetrieb in Deutschland. Vor einigen Jahren ist von der Uni Mainz ein Sammelband erschienen, der fragt, ob Agenten und Agentinnen die heimlichen Herrscher im Literaturbetrieb sind. Das sind gute Fragen. Was vielleicht wichtig ist, Literaturagent darf, müsste man sagen, eigentlich jeder werden. Die Bezeichnung ist nicht geschützt.
Genau.
Ob das jeder kann, ist eine andere Frage.
Ja, häufig verlaufen ja die Karrieren, glaube ich, so, da können wir auch gleich nochmal mit Elisabeth Ruge drüber sprechen, dass Personen erst im Verlag arbeiten oder als Lektoren, Lektorinnen und dann irgendwann sich entschließen, sich als Agenten oder Agentinnen selbstständig zu machen, weil sie einfach schon ein gewisses Netzwerk haben. Aber vielleicht ist das wirklich ein ganz guter Punkt, um ja, unseren heutigen Gast vorzustellen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir eine der ganz großen Literaturagentinnen in Deutschland bei uns im Podcast haben. Kaum jemand kennt den Buchmarkt wie sie. Ihrem Urteil vertrauen alle großen Publikumsverlage, nicht ohne Grund. Sie gründete den Berlin Verlag und brachte Margaret Atwood nach Deutschland. Anschließend leitete sie als Verlegerin das Programm von Hansa Berlin, um schließlich seit 2014 eine eigene Literaturagentur zu führen. Herzlich willkommen, Elisabeth Ruge.
Hallo.
Herzlich willkommen auch von mir. Frau Ruge, wie wird man eigentlich Literaturagentin? Vor allem, wenn man, wie in Ihrem Fall, einen Verlag gegründet hat, Lektorin war, Verlagsleiterin war. Was reizt einen daran und wie ist der Weg?
Ja, das ist vielleicht bei mir ganz interessant, weil man tatsächlich zurückspringen muss und nochmal in die Historie hineingeht. Ich hatte einen Kurs während des Sommersemesters in Harvard, der hieß also ein Publishing Procedures Kurs und da habe ich zwei Agenten kennengelernt. Da war ich also noch jung und arbeitete zwar schon beim Klasen Verlag, aber hatte noch nicht mal mit meinem Studium begonnen. Und diese beiden Agenten waren interessant, weil sie zwei ganz unterschiedliche Pole darstellten. Das war einmal Morton Janklow, der ein sehr, sehr mächtiger Rechtsanwalt auf der Madison Avenue war, und eine Autorin vertrat namens Julie Kranz, die einen Roman schrieb, Princess Daisy. Das ist so in der Verlagsgeschichte, in der internationalen Verlagsgeschichte, der erste Roman, der quasi zu einem enormen Erfolg geführt wurde durch reine Marketingmaßnahmen. Also eine Art von Vorgehen, wie man es vorher eigentlich im Verlagswesen so stringent nicht kannte. Und die andere Agentin, die da war, war Elaine Markson. Und Elaine Markson saß unten im West Village, hatte einen wunderbaren Ehemann, einen schreibenden Ehemann, der experimentelle Romane verfasste, die scheiterten und sozusagen die Familie ernährte. Und sie sah aus wie eine alternde Hippie-Schönheit. Die hatte schwarze Balken auf den Augenlidern, wie man so früher sich schminkte, und wilde Haare. Und man lief eine enge Treppe hinauf, zwei Stockwerke in ihr Büro, wo lauter Leute saßen, die auch so ein bisschen was von der Kommune hatten. Und da saß sie und hatte durch diese schweren Lidstriche irgendwie immer so den Anschein, dass sie schläft oder so vor sich hin dämmert, aber im Grunde genommen wie ein Reptil. Also sie war warmherzig, leutselig, fröhlich, aber war enorm schnell in der Birne und eine enorm fantastische Agentin. Und das hat mich interessiert. Und da habe ich sie gefragt, ob ich nicht mal 3 Monate bei ihr hospitieren könnte, und habe das dann auch machen können. Und habe da eben einen jungen Autor kennengelernt, der diese Treppen hochlief und einen Roman in der Hand hatte, ein Manuskript, das Midnight's Children hieß. Und das war eben Salman Rushdie. Mhm. Und Elaine Markson war Salman Rushdies erste Agentin. Später hat der berüchtigte Andrew Wiley ihn abgeworben. Aber da fing seine Karriere an, und da fingen ganz viele Karrieren an. Mhm. Und da habe ich eben gesehen, da wurde gearbeitet an den Manuskripten, die Konzentration der Verlagshäuser, darauf hatten Sie ja darauf hingedeutet, war schon weit fortgeschritten in Amerika. Also man hatte diese Verlagskonzerne schon. Die Verlage wurden immer unpersönlicher und die Agenturen waren im Grunde genommen die Heimat der Autorinnen und Autoren. Also da haben sie sich hinorientiert, da hatten sie das Gefühl, die Leute stehen für mich ein, die kenne ich alle. Da saßen Menschen, die unaufgefordert eingesandten Manuskripte prüften und später selber berühmte Autorinnen und Autoren wurden. Das waren wirklich ganz interessante, ganz lebhafte Orte, diese Agenturen. Und das hat mich fasziniert. Ich bin dann zwar erstmal Lektorin und dann Verlegerin geworden, aber ich hatte immer von Anfang an einen sehr positiven Eindruck von Agenturen.
Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen. Es gibt eine Studie von Mareike Hülsbusch. Das war ursprünglich mal eine Masterarbeit, die bei mir geschrieben wurde, aber inzwischen publiziert ist. Und die hat untersucht, inwiefern Verlagskonzentration, also eben die Bildung von großen Medien- und Verlagskonzernen, die teilweise auch Verdrängung unabhängiger kleiner Verlage und die Gründung von Agenturen eigentlich zusammenhängen. Und sie hat versucht, das nachzuweisen, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Was die jetzt gerade beschrieben haben, deutet ja auch tatsächlich darauf hin, auch die Aufgaben im Lektorat haben sich ja sehr verändert in den letzten Jahrzehnten im Verlag, sodass eigentlich immer stärker die Agenturen diese Aufgaben übernehmen, ne?
Ja. Ja. Das ist auch ein Problem für die Agenturen, weil doch immer mehr ausgelagert wird, nicht? Also die Verlage haben ja sehr viel Lektoratstätigkeit nach außen vermittelt, was ich für hochproblematisch halte. Ich glaube, dass die Verlage sich da selber enorm schwächen, wenn sie gerade die Lektorate ausdünnen, nicht? Das ist im Grunde genommen ja das Lebenszentrum des Verlages. Und für alle Autorinnen und Autoren, das kann man schon, glaube ich, sagen, sind zwar die Abschlüsse wichtig. Die müssen ja leben und sie brauchen Geld, aber im Grunde genommen ist der größte Kitt dieses enorme Vertrauen, dass man weiß, da sitzen Leute, die lassen einen nicht mit einem Text an die Öffentlichkeit gehen, der nicht wirklich sitzt. Hm. Nicht? Und da gibt es ja so viele Zweifel und Ängste. Und dass die Verlage an dieser Stelle quasi diese Anbindung lockern, das halte ich für hochproblematisch.
Es führt ja auch dazu, dass die Leute dann oder Autorinnen und Autoren eben tendenziell eher mal den Verlag wechseln, aber der Agentur treu bleiben, ne? Weil da haben sie dieses Vertrauensverhältnis, da wissen sie, ich habe eine Person, die sich wirklich mit mir hinsetzt und sich mit mir dafür einsetzt, dass der Text in der bestmöglichen Form rauskommt. Nicht, dass das in Verlagen nicht auch das Anliegen ist, aber da gibt es oft eben tatsächlich die Ressourcen ja gar nicht mehr in der gleichen Form. Aber können wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen, tatsächlich wolltest du wahrscheinlich auch im Laden, zu den Anfängen, die Sie gerade beschrieben haben, also Ihren ersten Erfahrungen mit Agenturen, die ja sehr positiv waren. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als das in Deutschland einfach noch nicht so eine große Rolle gespielt hat und es auch, glaube ich, sehr viel Skepsis gab. Oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, also Deutschland ist ja ein Land der Skepsis grundsätzlich und das hat sich eben auch auf die Agenturen erstreckt. Und klar, also wurde immer dieses Narrativ gepflegt, auch vor allem von den älteren Verlegern, dass das eben also doch frivole, geldgierige Menschen sind, die auf Autorenfang gehen. Inzwischen ist das ganz anders. Da ist eine andere Generation am Ruder jetzt in den Verlagshäusern. Und wir haben es mit einer sehr, sehr komplizierten Zeit zu tun, wo sich enorm viel verändert. Der Markt verändert sich. Durch die digitalen Entwicklungen kommen große Unsicherheiten auf, überhaupt was die Leseangewohnheiten betrifft und so weiter. Und dann merkt man als Agentur, dass die Verlage wissen, dass sie in einer guten Agentur auch wirklich eine Partnerin haben, nicht? Also jemanden, der da eher versucht zu vermitteln und nicht unrealistisch da immerzu in irgendeine Kerbe haut und irgendwas fordert, was einfach nicht mehr funktioniert. Ja, also wenn wir jetzt an bestimmte Marketing-Tools denken, da haben Autorinnen und Autoren oft Vorstellungen von dem, was der Verlag machen kann. Die sind einfach nicht mehr realistisch. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man die Autorinnen und Autoren davor schützen muss, von den Verlagen nicht komplett dafür verantwortlich gemacht zu werden, ihr eigenes Marketing zu betreiben. Und da sind wir ein Scharnier, wo die Verlage natürlich verstehen, dass sie in uns auch Partner haben und dass wir irgendwie alle gemeinsam versuchen, diese schwierige Zeit zu navigieren. Nicht?
Was sind das für Vorstellungen, die heutzutage nicht mehr gehen?
Naja, also zum Beispiel Druckmedien, also was man da an Anzeigen schaltet. Nicht? Das ist so unfassbar teuer geworden und man weiß ja auch gar nicht mehr, wen erreicht man eigentlich. Nicht? Also man muss da schon origineller werden und man muss einerseits die Verlage auch daran erinnern, auch wenn eine Autorin einen Insta-Account hat mit Tausenden von Followern, kann man jetzt nicht beschließen, dass die Autorin das schon wuppen wird mit ihrem Buch, nicht? Mhm. Und das ist so eine Haltung, die aber sich langsam ausbreitet. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man eben den Autorinnen und Autoren klar machen, ihr werdet darum gebeten werden, alles, was ihr mitbringen könnt, in diesen Prozess auch wirklich einzubringen. Und das war vor 10 Jahren, vor 5 Jahren so noch nicht gegeben. Nicht?
Mhm. Könnten Sie vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so gut auskennen mit Agenturen, nochmal erläutern? Ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja unterschiedliche Agenturtypen. Also was für Agenturen gibt es eigentlich, was für Arten von Agenturen und was für Aufgaben nimmt Ihre Agentur wahr?
Der Typ von Agentur, zu denen wir gehören, ist, glaube ich, der am weitesten verbreitete, der sowohl mit Non-Fiction als auch mit Fiction-Manuskripten umgeht. Bei uns ist es so, dass wir auch noch die Filmrechte vertreten. Das machen nicht alle Agenturen. Da wird auch oft mit anderen zusammengearbeitet. Aber wir haben das bei uns da behalten und empfinden das auch als sehr positive Ergänzung. Unsere Arbeit ist so, dass wir eben Texte prüfen. Früher haben wir alles geprüft oder versucht, was eingeschickt wurde. Wir haben vor kurzem erst schweren Herzens auf unsere Website das vermerkt, was bei anderen Agenturen schon zu lesen ist, dass wir leider unaufgefordert eingesandte Manuskripte nicht prüfen können. Das heißt, wenn wir überhaupt mit neuen Autorinnen und Autoren umgehen, dann sind das meistens Empfehlungen. Und dann wählen wir aus. Und da werde ich oft gefragt, ja, was sind denn da die Kriterien? Und da würde ich einfach sagen, das, was uns als relevant erscheint, wenn es um Sachbücher geht, und bei Sachbüchern und bei Belletristik das, was gut geschrieben ist, nicht? Und das ist natürlich ein subjektives Empfinden. Hm. Aber das ist natürlich auch einer der Gründe, weshalb ich eine Agentur gegründet habe, weil ich dann wirklich einfach mal das tun kann und das auswählen kann, was mir gefällt und nicht mehr diese vielen Konferenzen habe, wo alles hin und her gewendet wird. Nicht?
Sie sagten jetzt gerade, dass Sie nur noch auf Empfehlungen neue Autorinnen und Autoren angucken, zumindest prüfen, ob die zu Ihnen passen oder nicht. Was sind denn allgemein die Orte, an die ein Literaturagent, eine Agentin geht, um sich zu informieren erstmal, was gibt es da draußen und auch zu auszuwählen, wen will man vielleicht vertreten?
Ja, also ich glaube, man geht fast nirgendwo hin, weil man schon so ein bisschen Sorge hat, wenn man den Beruf verrät, dass sofort jemand den Finger hebt und sagt, ja, ich habe oder meine Nichte oder meine Ehefrau oder mein Onkel. Es sind meistens unsere eigenen Autorinnen und Autoren und da sind wir auch komplett offen, das sagen wir auch immer. Also wenn ihr jemanden uns empfehlen wollt, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Es sind dann oftmals doch Dinge, die uns erreichen aus Bereichen, wo es tatsächlich echte Expertinnen oder Experten gibt. Mhm. Nicht? Also zum Beispiel hat sich ein Professor an uns gewandt, der sich mit Demenzforschung beschäftigt und hat einen sehr interessanten Ansatz. Und dann ist quasi die Empfehlung, dass wir sehen können, in seinem Umfeld ist das ein Mensch, der wirklich etwas zusätzlich beizutragen hat. Mhm. Da müssen wir oftmals bei dieser Art von Buch eben den Autor, die Autorin zusammenbringen mit jemandem, der das Buch mitschreibt, nicht? Mhm. Weil ihre Kompetenz nicht unbedingt das Schreiben ist, sondern eben dieses Wissen, diese Forschung. Aber das sind so die Orte, nicht? Würde ich sagen. Aber auch Dinge, die ich lese, die ich einfach selbst in der Zeitung aufgabele, wo ich das Gefühl habe, ah, das ist interessant und daraus könnte sich ein Buch entwickeln.
Dann sprechen Sie auch mal konkret jemanden an, oder?
Ja, ja, das machen wir schon. Mhm.
Wir haben jetzt gesprochen über das Verhältnis zwischen Agenturen und Autoren. Sie haben schon ein bisschen was gesagt zum Verhältnis zwischen Verlagen und Agenturen. Und ich glaube, eine sehr interessante Frage ist dabei, wie wählen Sie einen Verlag aus? Wenn Sie jetzt, nehmen wir das Beispiel der Professor aus der Demenzforschung plus Ghostwriter X, wenn dort ein Manuskript entstanden ist, wie wählen Sie den passenden Verlag? Und was passiert dann?
Also es gibt da natürlich eine gewisse Bandbreite. Wir gehen mit dem Autor, mit der Autorin die Verlage durch. Und sehr oft sind das wirklich sehr auf Personen ausgerichtete Empfehlungen oder Entscheidungen, nicht? Und oftmals, wenn es zu einer Auktion kommt und tatsächlich mehrere Verlage bieten, sind wir auch oft geneigt, das Angebot zu empfehlen, wo nicht unbedingt die größte Vorauszahlung mit verknüpft ist, nicht? Mhm. Weil es geht darum, einen Verlag zu finden, wo eine Lektorin, ein Lektor sitzt, der das Buch, das Projekt versteht, begleitet, aber auch über das Standing innerhalb des Verlages verfügt, dann eben in den weiteren Schritten auch wirklich die Interessen des Autors und die Bedeutsamkeit dieses Projektes eben durchzusetzen, nicht? Und dafür zu sorgen, dass das Buch nicht ganz hinten in der Vorschau steht, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, dass die Presseabteilung sehr früh Material bekommt und früh rausgeht. Es geht inzwischen in diesen Prozessen sehr stark um die zeitlichen Abläufe, dass die frühzeitig einsetzen. Früher konnte man Bücher auch schnell machen. Das ist sehr, sehr kompliziert, wenn nicht irgendein prominenter Name damit verknüpft ist. Also man braucht wirklich Zeit. Man braucht auch mehr Zeit fürs Drucken. Wir hatten ja die Papierkrise vor zwei Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir die Druckerkrise. Das heißt, die Verlage, selbst wenn sie sich anstrengen, können bestimmte Abläufe nicht mehr abkürzen. Mhm. Und durch diesen langen Prozess hindurch braucht man jemanden, der wirklich quasi die Begeisterung am Leben hält, nicht? Mhm. Und das sind oft die Gründe. Deswegen sage ich oft zu Autoren, wenn sie kommen und sagen, ja, mir würde der Verlag XY besonders gut gefallen. Ich habe mir mal alle Programme angeschaut. Aber wir wissen, wer da sitzt und wer sozusagen eben diese ganz besondere, sehr persönliche Anforderungen erfüllt. Hm.
Könnten Sie noch ein bisschen was darüber erzählen, wie diese Auktionen genau funktionieren? Also man stellt sich das ja, wenn man es nicht weiß, so ganz naiv vor, wie im Auktionshaus. Man meldet sich dann und ebenso der Höchstbietende gewinnt. Das haben Sie jetzt ja schon gesagt, dass das anders ist. Aber wie gehen Sie da genau vor und wie läuft das ab?
Also es gibt tatsächlich etwas, was Best-Offer-Verfahren heißt, das auch ja aus dem angelsächsischen Raum, vermutlich aus Amerika, von den großen New Yorker Agenturen zu uns gekommen ist. Und da war es so, man durchläuft wie immer bei einer Auktion mehrere Runden und am Schluss gibt es das Best-Offer und das war dann klassisch sehr streng gehandhabt. Also der Verlag, der das Best-Offer gemacht hat und da ging es um Geld, hat dann dieses Buch bekommen, basta. Das macht eigentlich keine Agentur mehr, also bei uns. Mhm. Es gibt Best-Offer, aber mit den Best-Offer-Angeboten ist dann verknüpft, dass man doch zeigt, was man für das Buch machen wird, wie wird man es platzieren. Es wird eine Buchpremiere geben, es wird zu all den Preisen eingereicht. Das ist immer eine ganz große Frage, weil man ja zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis als Verlag ja nur 2 Bücher einreichen darf. Und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die wir dann tatsächlich versuchen, vertraglich festzuhalten. Mhm. Und deswegen ist es quasi, wir nennen es dann ein qualifiziertes Best-Offer, wo es schon ums Geld geht, aber es geht auch darum, dass der Verlag wirklich alles in die Waagschale wirft, was er für dieses Buch tatsächlich dann tun kann. Mhm.
Und das heißt, Sie schicken das dann parallel an mehrere Verlage raus, von denen Sie denken, dass sie die in Frage kommen. Wenn Sie merken, der Rücklauf ist nicht so wie erwartet, gucken Sie dann auch noch anderen? Also machen Sie das auch manchmal gestaffelt, dass erst, weiß nicht, 2 oder 3 Verlage angeschrieben werden und dann vielleicht nochmal 3 oder so?
Ja, also vor allem, das würde ich vor allem bei Sachbüchern machen, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ob die Art, wie mit dem Thema umgegangen wird, für die Verlage, für den Markt wirklich interessant ist oder ob man es vielleicht noch mal anders fassen sollte. Und da kann man tatsächlich erstmal mit 2, 3 Verlagen sprechen, schauen, also Verlagen, von denen man denkt, die könnten das Thema verstehen. Was eben leider immer seltener passiert, ist, dass Verlage auf ein Manuskript zugehen, wo noch relativ viel Arbeit zu machen ist. Ja, das war zu meiner Zeit, als ich Verlegerin und Lektorin war, doch noch anders. Also wir haben doch öfter mal Manuskripte eingekauft, auch von wirklich namhaften Autorinnen und Autoren, an denen wir dann mindestens noch 2, 3 Arbeitsdurchläufe hatten. Und man hat einfach gesehen, der Mensch kann schreiben. Das ist ein tolles Debüt, aber das hat noch viel Arbeit vor sich und trotzdem haben wir es eingekauft. Und da würde ich sagen, ist heute sind vielleicht auch zu viele Leute bei der Frage der Akquisition beteiligt. Das ist, finde ich, immer ein Problem, wenn Verlage keine reinen Lektoratskonferenzen mehr haben. Mhm. Dass am Schluss alle mitreden, finde ich richtig, weil alle müssen das gemeinsam machen. Aber ich finde es schade, wenn vor den Akquisitionsrunden keine Lektoratsrunden sind, wo Leute sich einfach mal über einen Text unterhalten und nicht gleich darauf gucken, was dieser Mensch in der Presse hergibt oder wie viele Follower auf Insta hat. Nicht? Mhm. Da werden oft schöne Texte gar nicht erst so wirklich in den Blick genommen. Das ist schade.
Mhm. Um dieses Thema Auktion noch mal kurz abzuschließen, also Sie wenn Sie dann die Angebote vorliegen haben, dann stellen Sie das dem Autor oder der Autorin zur Wahl. Ne, die entscheiden dann selbst, welches Angebot Sie wahrnehmen wollen. Und Sie beraten dann aber auch im Hinblick darauf, wo Sie den Eindruck haben, da werden Sie am besten begleitet oder das ist möglicherweise der kompetenteste. Also Sie sagen dann auch sowas wie, hier haben Sie zwar das beste Angebot, aber vielleicht würde ich doch dazu raten, weil hier hat der Verlag Folgendes signalisiert oder das Interesse scheint größer zu sein am Thema oder Sie werden es prominenter platzieren im Verlagsprogramm. Sowas spielt ja dann auch eine Rolle. Also das sind sozusagen dann die Abläufe. Ne? Und dann trifft der Autor, die Autorin die Entscheidung.
Ja. Also ich würde sagen, dieser beratende Aspekt, den Sie sehr gut zusammengefasst haben, das ist genau fast die wichtigste Arbeit, nicht? Denn das ist ja wirklich der Punkt, wo sehr viel entschieden wird. Und da kann man eben schon vielleicht in die falsche Richtung marschieren als Autor, als Autorin, wenn man nicht dieses Innenleben der Verlage kennt.
Vielleicht noch mal einen kleinen Themenschwenk. Wie ist denn der Unterschied in der Arbeit von Agenturen, wenn es um internationale Titel geht und Autoren?
Das ist eben ein wirklich ganz anderes Arbeiten, wie Sie es schon andeuten. Da geht es im Grunde genommen ja um Kontakte, die man hat in die entsprechenden Lektorate hinein. Und dann werden ja im Grunde genommen lektorierte, fertige, veröffentlichte Bücher mit den entsprechenden Besprechungen, Rezensionen, mit dem Material, Marketingmaterial aus den Originalverlagen verschickt. Und dann gibt es auch Auktionen, so ist es schon. Aber natürlich ist der Partner ist ja entweder ein Verlag oder eine Agentur. Es sind nicht die Autorinnen und Autoren, die man da vertritt, sondern man ist quasi, wie Sie es vorhin schon sagten, eine Subagentur.
Welche Rolle spielen denn, also für Subagenturen sind ja die Buchmessen sehr wichtige Orte auch, da findet ja viel auch Lizenzhandel statt. Welche Rolle spielen für Sie die Buchmessen?
Also die Buchmessen spielen für unsere Arbeit keine so große Rolle, muss ich sagen. Wir sprechen eigentlich mit allen Verlagen vor der Buchmesse, in den 2-3 Wochen vor der Buchmesse. Die Verlage kommen, wenn sie nicht ohnehin in Berlin ansässig sind, nach Berlin, treffen die verschiedenen Agenturen und Agentinnen und lesen eigentlich alles vor der Messe. Also während der Messe laufen vielleicht noch einige Auktionen, aber es sind tatsächlich, wie Sie sagen, die internationalen Partner, die man als Verlag trifft, nicht? Und für die Autorinnen und Autoren sind Buchmessen ja auch eine schwierige Angelegenheit. Also wenn man ein sehr großes Buch hat, dann hat man viel zu tun. Wenn man ein wunderbares Buch hat, aber noch nicht so viele Termine, da taumelt man doch auf so einer Messe rum und fühlt sich als Autor plötzlich sehr klein. Deswegen sind wir da auch immer ganz vorsichtig, wenn die Autorinnen und Autoren unbedingt eingeladen wollen auf die Messe, weil es nicht immer viel bringt.
Vielleicht noch mal ein bisschen größeres Thema. Ich weiß nicht, ob Sie uns das sagen können oder wollen. Was sind die ganz aktuellen Trends? Was ist erfolgsversprechend heute?
Ja, da bin ich irgendwie immer die Falsche, weil ich auch als Verlegerin das immer ganz schwer beantworten konnte, nicht? Und Bücher, die wir veröffentlicht haben und zu großen Erfolgen gebracht haben, waren nicht unbedingt Bücher, die von denen man annehmen konnten, dass sie einem Trend entsprechen oder eben also auf besondere Aufmerksamkeit stoßen werden. Aber ich glaube, letztlich geht es, auch wenn das sehr altmodisch klingt, wirklich um Qualität. Also bei der Belletristik auf jeden Fall, nicht? Da kann es sein, dass Autofiktion ein Trend ist oder was immer. Aber letztlich sind ja alle Plots müßig, wenn Bücher nicht gut geschrieben sind. Also da, finde ich, kommt man nicht weit. Was man sagen kann im Sachbuchbereich, also da kann man Trends ausmachen oder man kann einfach bestimmte Merkmale ausmachen, nämlich dass Bücher doch meistens mittlerweile, wenn man sie auf der Bestsellerliste sieht, mit Namen verknüpft sind, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, nicht? Das ist manchmal auch bedauerlich. Also es gibt immer noch das klassische Sachbuch, wie es vor allem zum Beispiel von C.H. Beck gepflegt wird, wo dann eben Autoren auftreten, die auch wirklich über ein großes Wissen verfügen und ein großes Thema anpacken, sei es Russland oder sei es immer wieder zu Recht Nazi-Deutschland, also sagen wir mal Götz Ali jetzt beispielsweise, ne? Seit einigen Wochen auf der Bestsellerliste. Aber es sind eben doch viele Leute da, die man entweder so aus den Social Medias kennt, als Influencer oder eben aus den Medien. Also das hat sich, glaube ich, noch stärker herauskristallisiert.
Gibt es denn Genres, die für Sie ausgeschlossen sind? Also die, für die Sie sich einfach nicht interessieren. Sie haben gesagt, Sie gehen nach Qualität. Es gibt ja jetzt gerade so diesen großen New Adult-Hype. Sind das Sachen oder gibt es da Sachen, wo Sie sagen, das interessiert mich nicht, bestimmte, weiß nicht, Thriller oder Science-Fiction oder sowas machen wir einfach grundsätzlich nicht? Oder sagen Sie eigentlich bei allem erstmal, es kommt auf die Qualität an und wir haben da keine Ausschlusskriterien?
Also ich finde genau richtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass man nur erfolgreich sein kann oder zumindest kann ich das für mich sagen, wenn ich mich für eine Sache interessiere. Sonst liege ich einfach oft daneben, weil ich im Grunde genommen diese Marktgruppe nicht richtig verstehe. Mhm. Und das stimmt in unserer Agentur also sicherlich, was diese New Adult Sachen anbelangt. Da ist eine Agentin, die sich persönlich dafür interessiert und sich da jetzt hineinarbeitet. Aber das sind wirklich, da gibt es ja auch manchmal Agenturen, die sich wirklich darauf spezialisieren. Mhm. Und genau dieses Segment abbilden und da eben erfolgreich sind.
Mhm. Aber dann auch mit der Frage, wie langlebig die dann sind, ne? Weil solche Trends können sich ja auch verändern und 5 Jahre später muss man dann vielleicht gucken oder muss man sich einfach einen neuen Schwerpunkt dann suchen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Sie haben ja deutlich gemacht, dass man eigentlich, wenn man zu einer Agentur möchte, immer schon jemand kennen muss. Also es ist ganz schwierig, man kann als junger Autor oder als Autorin nicht einfach einen Verlag anschreiben, das ist sowieso klar. Man kann aber auch in vielen Fällen nicht mehr einfach ein Manuskript an eine Agentur senden, weil die sind auch schon überflutet, ne, mit Textangeboten. Also der Markt ist einfach sehr, sehr, sehr eng geworden. Ne? Mich würde deswegen nochmal interessieren, ob Sie vielleicht Hinweise hätten für angehende Autoren oder Autorinnen, wie man eigentlich mit einer Agentur, mit einem Agenten, einer Agentin in Kontakt kommt. Wie geht man da vor? Weil Sie haben ja gesagt, eigentlich kommen die Empfehlungen oft aus Ihrem Autorenstamm. Also sollte man sich dann mit Autorinnen und Autoren befreunden und irgendwie hoffen, dass das dazu führt, dass man mal empfohlen wird. Was sollte man machen?
Also ich glaube, es gibt da doch eine ganze Reihe von Wegen. Also es gibt ja Schreibkurse. Das sind dann oftmals auch Orte, die Abende organisieren, wo sie Agenturen einladen. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und da gehen wir auch hin und hören zu. Und natürlich, wie Sie sagen, die Freundschaften. Aber ich habe im Leben eigentlich immer erlebt, dass man immer über Dreiecken dann doch an die Menschen rankommt, die man braucht, um irgendeinen anderen Kontakt zu knüpfen. Und ich glaube, also ich denke, es ist für Maler und für Filmschaffende noch viel, viel schwieriger. Und man muss aber, wenn man eben doch ein schöpferisches Werk nicht unter die Menschen bringen will, muss man auch eine gewisse Entschlossenheit haben. Und ich denke, also man kann uns schon erreichen.
Der Unterschied scheint dann heutzutage zu sein, Autor mit Agent und Autor ohne Agent. Wenn man jetzt mal einen Agent oder eine Agentin hat, trifft man andere Autoren, die von derselben Agentin vertreten werden? Gibt es da so eine Elisabeth-Ruge-Familie?
Ich denke, das gibt es schon. Also für manche enger verknüpft. Das verselbstständigt sich dann auch. Also man ist sozusagen erstmal Ära-Autorin. Und dann ergeben sich eben Freundschaften daraus. Es gibt aber auch Autorinnen und Autoren, die sehr für sich bleiben. Das ist einfach auch eine Typfrage. Aber das ist auf jeden Fall ein Angebot, das Agenturen auch mit sich bringen, dass man eben sich austauschen kann. Klar gibt es dann auch manchmal ein bisschen Konkurrenz, dass man so schaut, was hat der andere erreichen können, nicht? Was macht der Verlag? Aber es gibt eben auch wirklich diesen Austausch, dass man sich ein bisschen warnt. Also ich habe in meinem Verlag das und das erlebt. Schau drauf, dass du da gleich irgendwie gegen ansteuerst. Das ergibt sich aus diesem Gespräch und das ist oftmals eben unter den Agenturautorinnen und Autoren.
Mich würde noch mal interessieren, wie Sie eigentlich das Berufsprofil oder die Berufsanforderungen beschreiben würden. Ich habe eine Kollegin in den USA, Laura McGrath, die schreibt gerade ein großes Buch über Agenturen, interessiert sich aber vor allem tatsächlich auch für Subagenturen und internationalen Lizenzhandel. Und bei ihr geht es aber interessanterweise ganz viel auch um diese kleinen habituellen Fragen und um dieses soziale Miteinander. Auch sowas wie, also ich erinnere mich, dass sie auch mal erzählt hat, die Frage, wer zahlt eigentlich beim Abendessen oder so, ja. Also dass auch solche formalen oder informellen Regeln eigentlich, dass auch solche Dinge bei ihr eine Rolle spielen. Mich würde interessieren, also gerade weil sie ja auch immer wieder jetzt betont haben, wie wichtig das Vertrauen ist, ja. Was muss man mitbringen als Agent oder als Agentin? Was muss man eigentlich können, jetzt jenseits davon, dass man gute Literatur einschätzen kann?
Also ein großes Einfühlungsvermögen muss man schon mitbringen. Mhm. Aber das finde ich, es stimmt auch für die Lektorin, das stimmt auch für den Verleger. Und ich würde sagen, wenn man in die Verlagsgeschichte schaut, auf die großen Verlegerinnen, Verleger und auf die Agenturen, da geht es doch immer wieder darum, das haben Sie gerade angesprochen, dass die Autorinnen und Autoren sich wirklich gesehen fühlen. Mhm. Und es wirklich, es wird schnell persönlich. Mhm. Und es geht auch um andere Probleme, die gelöst werden müssen. Und wir haben, Sie haben es vorhin angesprochen, wir haben auch schon eine Wohnung angemietet und einen Umzug organisiert. Nicht? Mhm. Und ich würde immer davon ausgehen, dass ich das Abendessen oder das Lunch bezahle, weil ich das als selbstverständlich empfinde. Mhm. Außer ein Autor, das kommt dann auch vor, möchte sich bei uns bedanken. Das mhm. ist dann auch schön, aber wir haben schon das Gefühl, wir müssen sie umsorgen. Das mhm. ist wichtig.
Bedanken möchten wir uns bei Elisabeth Ruge für diese sehr interessanten, sehr spannenden Einblicke in ein gar nicht mal so mysteriöses Feld.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir haben viel erfahren. Zum Beispiel, dass die Literaturbranche in einem Umbruch ist, in dem bestimmte Akteure heute Funktionen übernehmen, die man früher ganz anderen zugetraut hat. Ja. Lektoren zum Beispiel, Verlagen. Auf eine bestimmte Art scheinen Agenturen heutzutage einen Kitt des Literaturbetriebs darzustellen, die eher stabilisieren und weniger als Radaumacher, die große Abschlüsse feiern wollen oder viel zu hohe Vorschüsse erwirtschaften wollen, irgendwie aufzutreten.
Also das fand ich auch nochmal sehr interessant jetzt in dem Gespräch, dass wenn man so die Geschichte der Agenturen anschaut, dann haben sie ja sehr früh schon auch sehr wichtige ökonomische und auch soziale Funktionen übernommen für die Autoren und Autorinnen.
Richtig, gerade im Exil auch.
Gerade auch im Exil, genau. Ihnen wurde trotzdem vor allem in Deutschland lange mit Skepsis begegnet und mittlerweile sind sie eben nicht nur für Autoren und Autorinnen, für die sie natürlich unverzichtbar sind, sondern auch für die Verlage ganz, ganz wichtige Mittler, weil sie eben auch ganz wichtige Funktionen, die die Verlage aus unterschiedlichen Gründen gar nicht mehr selbst erfüllen können. Also Elisabeth Ruge hat es ja auch teilweise kritisch betrachtet, mit übernehmen und da wirklich eine ausgleichende Funktion einnehmen. Ein Punkt, den ich auch wichtig und interessant fand, war eben die Frage, also wie kommt man überhaupt zu einer Agentur? Wie kommt man überhaupt als Autor oder als Autorin dazu, etwas zu veröffentlichen? Und wir haben einerseits gesehen, es gibt Agenturen, es gibt natürlich unterschiedliche Agenturtypen. Es gibt auch Agenturen, die sich in unterschiedlicher Weise spezialisieren. Das heißt, man müsste auch gucken, dass man wirklich eine Agentur findet, die für die eigenen Themen und Anliegen und Genres steht. Und gleichzeitig ist man wirklich gefragt, ja, man kann in vielen Fällen eben nicht einfach sein Manuskript an eine Agentur schicken, sondern muss gucken, dass man über bestimmte Orte, Personen, Wettbewerbe, Schreibwerkstätten und so weiter sich eine Sichtbarkeit verschafft und dann mit den Leuten in Kontakt kommt.
Eifrig muss man sein. Und um Eifer geht es auch in unserem Blick ins Jetzt.
Der Blick ins Jetzt.
Und der führt uns nochmal in die USA. Kathleen Mahoney ist Literaturagentin. Gerade ist sie zur Teilhaberin der Agentur WME aufgestiegen. Und man kann davon ausgehen, dass ein Text aus dem Genre Dramione und sein ungeheurer Erfolg damit zu tun haben. Weißt du, was ein Dramione ist,
Nein,
Erika?
Nein, erzähl's mir.
Dramione ist ein Pairing-Name, ist eine Zusammenfügung aus zwei Namen, nämlich Draco Malfoy und Hermine?
Okay, jetzt Granger. Bist du der sich nicht auskennt, Draco Malfoy und Hermione Granger aus Harry Potter natürlich.
Du offenbarst hier wirkliche Bildungslücken bei mir. Ein Dramione ist ein Buch aus der Fanfiction-Sparte, das sich ausmalt, was aus diesen zwei Harry Potter-Figuren geworden sein könnte. Mhm. Und hier geht es um die Autorin Senlin Yu, die so ein Fanfiction geschrieben hat, Manacled, und eben ihre Agentin, Kathleen Mahoney, die Autorin dazu gebracht hat, diese Fanfiction nochmal ganz umzuschreiben. Mhm. Und aus dieser ganz umgeschriebenen Fanfiction ist ein Buch geworden, das heißt Alchemized, das bis auf die Nummer 1 der New York Times Bestsellerliste gekommen ist. Mhm. Es gibt also heute Agenten und Agentinnen, die sich an Orten rumtreiben, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Das sind Fanfiction-Plattformen, das ist Wattpad, eine Plattform, wo geschrieben und kritisiert werden kann. Und auch dort werden heutzutage Autorinnen und Autoren rekrutiert.
Hm. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, dass es das eigentlich immer häufiger gibt. Also klassische Fanfiction darf ja eben nicht veröffentlicht werden, weil die Charaktere geschützt sind, ne? Aber es gibt ja immer mehr von diesen Zwischengenres und tatsächlich viele autorschaftliche Karrieren inzwischen, die ursprünglich mal mit dem Schreiben von Fanfiction begonnen haben und sich darüber auch ein großes Publikum verschaffen können. Und das ist natürlich auch was, also gerade auch diese neuen Foren, Plattformen und natürlich auch das Bookfluencing sind auch sicher Bereiche, die Agenturen immer mehr im Blick haben müssen, wenn sie nach dieser Art von Literatur Ausschau halten.
Genau.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer darüber, wenn ihr Kommentare hinterlasst, dem Podcast folgt und uns liked und freuen uns auf das nächste Mal bei Literatur im Betrieb.
Tschüss, Erika.
Tschüss, Mladen.
Literatur im Betrieb ist ein Podcast der LMU München. Moderiert von Erika Tomalla und Mladen Gladic. Produziert von Pool Artists. Projektleitung Julia Tautz. Redaktion und Skript Erika Tomalla, Mladen Gladic und Julia Tautz. Sounddesign Benjamin Meyer. Cover Susanne Igelmund.